Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey San, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Freue mich sehr, dass du bei dieser Episode von Elchkuss, dem Podcast, wieder dabei bist. Mein Name ist Jo. Und wir wandern heute wieder in der Geschichte zurück und suchen hier verschiedene Orte auf. Verschiedene, bis heute sehr, sehr faszinierende Orte. Wir schreiben den 10. April 1216. An diesem Tag stirbt der schwedische König Erik Knutsson an hetzig Fieber, an einem heftigen Fieber. Vielleicht stehen seine Angehörigen um das Bett herum, vielleicht sind einige Adlige anwesend. Wir wissen es nicht, da die Quellenlage aus dieser Zeit äußerst mau ist. Aber wir können davon ausgehen, dass der Tod von König Erik Knutsson friedlich vonstatten ging. Keine Wut, keine Flüche, keine Rachewünsche. Denn dieser Tod ist in dieser Zeit eine große Ausnahme. König Erik Knutsson stirbt einen natürlichen Tod. Der Beginn des schwedischen Mittelalters, also die Zeit 11., 12., 13. Jahrhundert, ist eine enorm unruhige Zeit in Schweden. Die Könige herrschen und leben oft nicht lange, die meisten fallen in entweder Schlachten oder werden ermordet. Eine kleine Kostprobe? Erik und Erik sterben 1067 im Kampf gegeneinander. König Halsten wird 1070 abgesetzt und vertrieben, König Arnund geht es im selben Jahr genauso. Blut Sven, 1087 abgesetzt und getötet von König Inge, den er zuvor abgesetzt hatte. König Inge stirbt 1125, vielleicht auch er ermordet. Die Svejana, also die Bewohner von Svejaland, wählen Rangvald zum König, der während des Königsumrittes allerdings von den Westjötana erschlagen wird, woraufhin die Östjötana Sverker den Älteren zu ihrem König wählen. Magnus Nilsson stirbt 1134 in der Schlacht bei Futvik in Skåne. Danach wird Sverker der Ältere auch in den anderen Regionen als König anerkannt. Doch Sverker der Ältere wird ermordet 1156, vielleicht oder wohl auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst. Erik der Heilige wird 1160 ermordet von Magnus Henriksson. Magnus Henriksson wiederum wird nur ein Jahr später ermordet von Karl Sverkersson. Und Karl Sverkersson, ja, der hält sich immerhin 6 Jahre auf dem Thron und wird dann ermordet von Knut Eriksson. Knut Eriksson hat 2 Gegenkönige, Kuhl und Burislev. Die fallen 1169 und 1173 im Kampf gegen Knut Eriksson, der dann bis 1195 König bleibt. Sehr, sehr lang. Sverker der Jüngere fällt 1210 in der Schlacht. Dann kommt Erik Knutsson, der auch eines natürlichen Todes stirbt. Und von nun an reduziert sich die Zahl der gefallenen und ermordeten Könige beträchtlich. Aber gerade so im 12. Jahrhundert, da werden sie alle einfach so weggemordet, einer nach dem anderen. Ja, und in diese Zeit der Thronstreitigkeiten, der Unruhe, der politischen Instabilität, da wollen wir heute zurückreisen. Und da wir die schwedische Geschichte immer an konkreten Orten festmachen wollen, besuchen wir heute vor allem Burgen und Festungen. Sie sind Ausdruck der Unruhe jener Zeit, aber auch Zeichen für eine neue, eine bessere, eine straffere Organisation des Reiches, die sich dann allmählich durchsetzt. Ja, wandern wir zurück. Schweden im 11., 12. Jahrhundert, das ist weit von jedem Schweden entfernt, das wir heute kennen. Nur die Monarchie, die damals schon existiert, verbindet das damals mit dem heute. Aber wie sieht das schwedische Reich in dieser Zeit aus? Wie in der letzten Episode gesehen, setzt sich das Christentum allmählich durch. Mit der Kirche kommen auch eine gewisse Bürokratisierung und Strukturierung ins Reich. Es entstehen Stifte und Kirchengemeinde. Die schwedischen Kernlande sind zum einen Landet Nordanskog, das Land nördlich des Waldes. Damit ist das Land der Svea, also Svealand gemeint, die rund um den See Mälaren in Uppland siedeln. Und zum anderen besteht das Reich aus den 2 Regionen im Landet Sundanskog, dem Land südlich des Waldes. Das sind Wester- und Österjötland. Hier leben die Jötar. Diese beiden großen Gebiete werden von einem Wald getrennt. Es ist kein Wald, wie wir ihn heute kennen, aufgeforstet, Licht, mit Straßen durchzogen. Nein, dieser Wald ist ein wahrer Urwald. Undurchdringlich, finster, von wilden Tieren bewohnt und von dem einen oder anderen Räuber. Dieser Wald ist gefährlich. Keine Straßen führen hindurch, er ist ein wahres Hindernis und trennt beide Regionen voneinander. Wenn du heute im Nationalpark Tiveden beispielsweise unterwegs bist oder auch im Wald von Kulmoren, da kann man noch ansatzweise erahnen, wie tief und dunkel dieser riesige Wald war. Das sind so die letzten Überreste von diesem Urwald, der sich damals im Mittelalter zwischen Svealand und Jötaland erstreckt hatte. Und der erstreckte sich über viele Kilometer. Ja, war wirklich eine Barriere zwischen beiden Landesteilen. Für die Bauern war der Wald zwar einerseits gefährlich, andererseits bot er ihnen aber auch reichlich Feuerholz, Nahrung und auch nicht zuletzt Schutz. Hier konnten sie sich zurückziehen, wenn Feinde nahten, und nicht nur einmal schlugen bäuerliche Heere deutlich besser ausgerüstete Ritterheere in den Wäldern. Hier kannten sie sich aus, hier konnten sie sich verbergen und Fallen stellen, hier waren sie Rittern deutlich überlegen, weil sie hier im Wald ihre Stärke nicht ausspielen konnten, und da waren eben die Bauern, die sich auskannten und die beweglicher waren, oftmals überlegen. Für Könige und auch Händler war der Wald aber vor allem ein störendes Hindernis. Händler transportierten daher Waren zwischen Svea und Jötaland mit dem Schiff. Das ging viel, viel schneller und war deutlich sicherer. Und für die Könige erschwerte es der Wald, so das Reich zusammenzuführen. Oftmals hatte ein König daher nur in einer Region, entweder südlich oder nördlich des Waldes, seine Machtbasis, und der Zugriff auf das gesamte Reich, der gelang nur wenigen Herrschern. Die schwedischen Könige jener Zeit wurden gewählt. Das ältere Västgötalagen aus dem 13. Jahrhundert, also das ist ein Gesetz aus Västergötland, das schreibt vor, dass die Svea den König wählen sollen und er anschließend auf Königsumritt, die sogenannte Eriksgata, gehen soll. Und dabei reist er in alle Teile des Reiches, er zeigt sich, übt Herrschaft und Recht aus und wird dadurch bei seinen Beherrschern auch bekannt. Das ist, muss man sich auch vorstellen, dass zunächst mal nur, weil irgendwo ein König gewählt wurde. Und das hat einen Bauern irgendwo in einem anderen Landesteil erstmal herzlich wenig interessiert. Er hat es auch gar nicht mitbekommen. Er kannte diese Person nicht. Und um das zu verändern, war eben diese Eriksgata, dieser Königsumritt, sehr, sehr wichtig, um auch Präsenz zu zeigen und zu sagen, okay, ich bin euer Herrscher, ich habe das Sagen im Land, ihr habt euch mir zu unterwerfen. Und gewählt wird der König bei Mura Steen. Hier auf den Wiesen von Mura, das ist nicht das Mura am Siljansee, sondern jenes südlich von Uppsala beim kleinen Ort Murby. Hier wurde immer in regelmäßigen Abständen ein Ting einberufen und hier treffen sich die Großen des Reiches und wählen dort ihren König. Vielleicht steigt er auf einen großen Felsen, auf dem ihm dann gehuldigt wird. Auf kleineren Steinen werden die Namen der Könige eingraviert. Und einige dieser Steine sind bis heute erhalten, vielleicht auch der große Stein, der liegt inmitten eines Ackers bei Mura Steen, und manche Forscher meinen, dass dies der Fels sei, auf dem den Königen gehuldigt wurde. Sicher ist es aber überhaupt gar nicht. Die anderen Erinnerungssteine, die befinden sich in einem kleinen Häuschen bei Mura Steen. Wer dorthin fährt, der wird wahrscheinlich aber enttäuscht sein. Alles wirkt sehr klein, sehr unscheinbar, und wer nicht ganz gezielt auf Spurensuche geht, der wird einfach dran vorbeifahren. Dabei war hier einmal ein ganz, ganz zentraler Ort des schwedischen Reiches, der schwedischen Monarchie. Also, wenn du dich interessierst dafür, dann kannst du gerne mal nach Mura Steen fahren, bei Murby südlich von Uppsala. Aber wie gesagt, man sieht wirklich so gut wie gar nichts mehr. Hier in Mura Steen hat der König aber nie gelebt. Es gab hier keine Burg oder keinen Königshof. Wenn dann in Uppsala oder Gamla Uppsala, aber selber in Mura Steen. Da war nur das Ting auf einem Acker oder einer großen Wiese. Dass die Könige gewählt werden, das hat im Vergleich zum Erbkönigtum eindeutige Vorteile. Schließlich kann man den Besten zum König wählen und muss sich nicht mit dem zufrieden geben, was die Erbmonarchie so einem in die Wiege legt. Die inzestuösen spanischen Habsburger des 16. und 17. Jahrhunderts, sie wissen, wovon die Rede ist. Einen König zu wählen hat aber auch einen entscheidenden Nachteil. Denn in einem Erbkönigtum können die Könige ihre Herrschaft leichter legitimieren. Die können sagen, ich stamme oder meine Herrschaft stammt von Gott ab. Und wer will sich dagegen also auflehnen? Das wäre immer gleich auch eine Auflehnung gegen Gott. Wenn gewählt wird, dann kann dies leichter in Frage gestellt werden. Dann kann man sagen, ich akzeptiere diesen Beschluss von dem Ting nicht. Und dann kommt es zu Konflikten. Und genau das passiert in Schweden im 12. und 13. Jahrhundert eigentlich ständig. Zunächst streiten das Stenkilska und das Estridska Geschlecht um die Krone, ab der Mitte des 12. Jahrhunderts dann die Familien der Sverker und der Eriks. Im Schwedischen heißt das Sverkerska och Eriksska Ätten. Also Ätten ist das Geschlecht, das Herrschergeschlecht. Und hier eben kämpfen die Sverker gegen die Erikianer gegeneinander. Es geht munter hin und her. Wer sich länger als 10 Jahre auf dem Thron hält, ist gut. Wer eines natürlichen Todes stirbt, richtig gut. Erst 1210 setzen sich die Erikianer in einer entscheidenden Schlacht gegen die Sverkerianer durch. 1250 stirbt allerdings der letzte aus dem Erikska Ättern kinderlos. Zu dieser Zeit ist aber eine neue Kraft emporgestiegen, der Jarl. Eigentlich das höchste Staatsamt nach dem König, der kann immer mehr Macht an sich ziehen, sodass er de facto auch herrscht. Und einer dieser Jarls, das ist Birger Jarl, der schon bald Stockholm gründen wird. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Episode. Bleiben wir in der Zeit der Thronrangeleien zwischen dem Eriks- und dem Sverkergeschlecht. In solch unruhigen Zeiten brauchen die Könige, aber auch andere Angehörige der Herrscherfamilien und Adligen eines: sichere Wohnsitze und Orte, von denen sie ihre Herrschaft ausüben können, auf denen sie sicher sind, die sie verteidigen können. Deswegen entstehen Burgen im ganzen Land. Zwar sind Burgen an sich nichts Neues in Schweden, die gab es auch schon davor. Es gibt eisenzeitliche Burgen aus der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends in Schweden, zum Beispiel die Ekeborg auf Öland. Das heißt, man hat schon sehr, sehr früh Burgen gebaut. Auch in der Wikingerzeit entstanden mehrere Burgen, die sogenannten Trelleborja, von denen auch Trelleborg seinen Namen hat und wo eine Rekonstruktion einer solchen Burg auch besichtigt werden kann. Es gibt aber zwei entscheidende Unterschiede zu den mittelalterlichen Burgen. Zum einen, diese frühen Burgen, die waren aus Holz. Das heißt, wir haben davon auch nichts mehr, weil Holz einfach irgendwann verrottet oder abgebaut wurde. Das heißt, von diesen Burgen, da können wir nur noch rekonstruieren, aber wir haben keine Ruinen mehr. Und, zweiter entscheidender Unterschied, sie wurden nicht von Königen oder von hohen Adligen dauerhaft bewohnt, sondern es waren eher so Schutzburgen, Zufluchtsstätten für umliegende Bauern in unruhigen Zeiten. Die waren oftmals eben nicht dauerhaft bewohnt, sondern waren so ein Sammelbecken quasi, wenn die Menschen irgendwo eine Zuflucht brauchten. Ähnlich sind auch die Wehrkirchen errichtet. Es gibt im ganzen Land auch Wehrkirchen, die entstanden so oft im 11., 12. Jahrhundert, wo quasi die Kirche an sich befestigt ist. Und neben diesen Kirchen stand häufig ein sogenanntes Kastal, abgeleitet von Kastell, das steckt ja auch drin, aber ein Kastal ist eine viel kleinere Verteidigungseinheit. Diese Kastaler, das sind einfach mächtige Türme, die eben in unmittelbarer Nähe zu einer Kirche standen oder stehen. Da gab es noch keine Mauer drumherum, sondern es waren einfach nur Türme, in die man sich zurückziehen konnte und von denen man aus verteidigen konnte. Und manche dieser Türme, die wurden dann später ausgebaut zu richtigen Burgen, so zum Beispiel das Stockholmer Schloss Tre Kronor, das heute nicht mehr steht, auch das Schloss in Borgholm oder das Schloss von Kalmar. Die entstanden alle ursprünglich aus einem Kastal. Und diese Burgen, die haben nun einen neuen Charakter. Zum einen sind sie Wohn- und Herrschaftssitz von Königen und Adligen, aber auch von Vögten, die im Auftrag des Königs zum Beispiel Steuern einziehen und Recht sprechen. Das heißt, die sind wichtig für die Herrschaft, für die Herrschaftsausübung und sie organisieren so allmählich eben das Reich oder über die Burgen wird das Reich dann mehr und mehr organisiert. Einige dieser frühen Burgen, die stehen heute noch. Allerdings wurden die meisten in späteren Jahren erweitert und umgebaut, sodass die ursprünglichen Gebäudeteile aus dem 12. oder 13. Jahrhundert meist nicht mehr zu sehen sind. Wer auf Ruinen steht, der kann aber hier trotzdem auf spannende Entdeckungstour gehen. Ja, und zu ein paar ausgewählten Burgen will ich dich jetzt mitnehmen. Wenn du auf Burgen stehst, dann fahr zu diesen Burgen, weil die wirklich herausragend sind und auch bis heute sehr, sehr schön anzuschauen sind. Beziehungsweise die Ruinen manchmal. Zum Beispiel auf der Insel Öland in Borgholm. Öland hatte eine sehr wichtige militärische Bedeutung. Schließlich konnte man von hier gut die Ostsee und vor allem den Fahrweg von Kalmar Richtung Norden kontrollieren. Auch im Kampf gegen Seeräuber war Öland wichtig. Auf der nördlichen Inselhälfte, da ragen bei Borgholm noch heute die sehr imposanten Ruinen der Burg von Borgholm empor. Im 12. Jahrhundert wurde hier der erste Kastallturm errichtet und dann später zur Burg ausgebaut. Die Burg gehörte den schwedischen Königen, Magnus Ladulos beispielsweise besitzt sie später die Könige Albrecht von Mecklenburg und Erik von Pommern. Heute bietet die Burgruine, ist nur noch eine Ruine übrig, eine fantastische Kulisse für Konzerte. Alle schwedischen Künstler, die irgendwie etwas auf sich halten, die haben hier schon gespielt. Und auch Großmeister, wie zum Beispiel Bob Dylan. Das heißt, heute ist die Ruine zum einen wirklich sehr, sehr schön anzuschauen und eben auch für Konzerte ein fantastischer Ort. Ganz in der Nähe von Borgholm stand eine der wichtigsten Festungen Schwedens im Mittelalter und auch der frühen Neuzeit, die Burg von Kalmar. Am Ende des 12. Jahrhunderts begann die Geschichte der Burg. Auch sie fing klein an als Kastal. Dieser Turm wurde nach und nach erweitert, bis irgendwann jenes imposante Schloss an der Meerenge zwischen Småland und Öland stand, das auch heute noch hier steht. In vielen Kriegen spielte die Königsburg eine entscheidende Rolle. Hier wurde die Kalmarer Union gegründet, mehrfach wurde sie belagert, aber nie im Kampf eingenommen. Heute ist das Kalmarer Schloss die Sehenswürdigkeit in Kalmar. Hier kannst du dich in vergangene Zeiten zurückbewegen. Viele Räume sind wirklich sehr aufwendig und sehr, sehr schön restauriert worden. Wirklich sehr sehenswert. Und im Sommer verwandelt sich die Burg in Bornenslott, in das Schloss der Kinder, die sich dann hier verkleiden können, auf Schatzsuche begeben können, Rätsel, Herausforderungen lösen können. Das ist wirklich, wirklich schön. Wenn du Kinder hast, dann geh im Sommer zu Bornenslott nach Kalmar. Die Links natürlich wie immer in den Shownotes. Eine Burg, die vielleicht wie keine andere für die Ränkeschmiede, die Thronstreitigkeiten und die vielen Königsmorde vom 11. bis zum 13. Jahrhundert steht, das ist Nääs an der Südspitze der Insel Visingsö im Vättern. Sie wurde im 12. Jahrhundert als Königsburg gebaut, möglicherweise von Sverker dem Älteren, der vielleicht auch hier ermordet wurde. Wie gesagt, möglicherweise vielleicht, vieles wissen wir aus dieser Zeit einfach nicht so ganz, ganz genau. Auf Visingsö getötet wurde hier definitiv König Karl Sverker schon. Wenn du die Kreuzritterromane um den jungen Ritter Arn von Jan Guillou gelesen hast, ich finde sehr, sehr lesenswerte Romane, dann kannst du dich vielleicht an die Szene erinnern, als sich Arn an diesem Mord auf Visingsö beteiligte. Auch König Magnus Ladulos und einige andere starben hier auf der Burg. Sie war aufgrund der Insellage schwer einzunehmen und strategisch extrem wichtig, da sie zwischen Wester- und Österjütland liegt und damit so eine Schlüsselstelle zur Kontrolle beider Landesteile einnahm. Und gerade die Sverker und die Erik-Geschlechter, das eine stammt aus Westerjütland, das andere aus Österjütland, die haben sich eher oft bekriegt und bekämpft und deswegen lagen oft eben Wester- und Österjütland im Clinch. Und wer hier die Schlüsselstelle genau dazwischen innehatte, hatte eben eine wichtige Machtposition. Heute sind noch eindrucksvolle Ruinen übrig, mehr aber nicht. Die Überfahrt auf die Insel von Krenna, die lohnt sich durchaus. Man kann von Krenna mit Booten, die sind nicht ganz billig, hinüberfahren und dann so einen Tag zum Beispiel auf Visingsö verbringen. Da gibt es einiges anzuschauen, aber so das Entscheidende, das Wichtige ist eben diese Burgruine Nääs ganz im Süden. Und noch eine andere sehenswerte Burg mit einer sehr bewegten Vergangenheit, die auch viel über diese Ränkeschmiede der Zeit aussagt, die steht in Nyköping, die Burg Nyköpingshus. Wie viele andere Burgen entwickelte sich auch diese aus einem Kastal, der in der Mitte des 12. Jahrhunderts gebaut wurde. Das heißt, man sieht hier, diese ganzen Burgen, die entstanden alle im 12. Jahrhundert, gerade zu dem Höhepunkt dieser Thronstreitigkeiten. Da werden überall im Land solche massiven Steinburgen entwickelt. Man braucht Orte zur Verteidigung, zum Zurückziehen. Von der mittelalterlichen Burg ist heute aber nichts mehr zu sehen. Die Burg wurde um 1500 in ein Renaissance-Schloss umgebaut, brannte später dann aber nieder, sodass heute nur noch Teile stehen und diese dann eben nicht aus dem Mittelalter sind. Hier in diesem Schloss spielte sich eine abenteuerliche Geschichte ab, als drei Brüder um den Thron stritten. Denn auch nach den Streitigkeiten zwischen den Sverker und dem Eriksgeschlecht gingen die Kämpfe um Thron und Macht weiter, was sich hier auf Nyköpingshus abspielte. Davon dann in der nächsten Folge zur schwedischen Geschichte mehr, eine wirklich spannende Geschichte. Und schließlich noch eine sechste Burg, von der heute aber rein gar nichts mehr zu sehen ist, außer einem kleinen Hügel, das ist Almaresteket. Diese Burg stammt ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert und gehört somit zu den ältesten Steinburgen in Schweden. Sie wurde erbaut am nördlichen Ufer des Mälaren, wo ein Fluss einmündet, über den man nach Sigtuna und Uppsala gelangt. Und das waren doch zwei sehr, sehr entscheidende Städte und wichtige Städte in dieser Zeit. Die Burg diente somit als Schutz der Städte. Zugleich war es aber auch so, wer diese Burg kontrollierte, der konnte den Handel mit Sigtuna und Uppsala kontrollieren. Der konnte mal diese kleine Zufahrt einfach auch dicht machen beispielsweise und der Handel kam zum Erliegen. Das heißt, diese Burg war wirklich, ja, oder war in einer Schlüsselposition. Sie gehörte später dem Erzbischof von Uppsala und wurde am Ende der Kalmarer Union, kurz bevor Gustav Vasa den Thron bestieg, aber im wahrsten Sinne des Wortes dem Erdboden gleichgemacht. Der Erzbischof von Uppsala wählte die falsche Seite, wählte die Seite des dänischen Königs Christian II. Und wurde dafür eben hart bestraft. Wenn du da noch ein bisschen tiefer eintauchen willst, dann höre die 3 Folgen über Gustav Vasa an. Ich habe da mal so einen Dreiteiler gemacht. Da geht es auch um Almares Däket und die, ja, durchaus spannende Geschichte, die dann eben für die Burg in der totalen Katastrophe oder der totalen Vernichtung endet. Ja, wenn du heute da bist, du kannst da von der Autobahn runterfahren, die nördlich des Mälaren rumführt. Gibt so einen kleinen, winzig kleinen Parkplatz, da muss man noch so 500 Meter laufen. Und dann kommt man an eine Stelle, wo heute Ziegen, Weiden und Schafe sich befinden. Und so ein kleiner Hügel noch zu erkennen. Manchmal im Erdboden sieht man noch so einzelne Steine, die vielleicht von Grundmauern stammen können. Mehr ist aber nicht zu sehen. Ja, das waren 6 Burgen, die aus dem frühen schwedischen Mittelalter herrühren. 6 Burgen, die aus einer Zeit stammen, in der es in Schweden politisch äußerst unruhig und wechselvoll war. Die Burgen lohnen, vielleicht von Almares Däket eben einmal abgesehen, auch heute noch einen Besuch, weil sie entweder imposante Ruinen oder gut erhaltene, restaurierte Schlösser sind. Es gibt in Schweden natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Burgen, die ebenso spektakulär und schön sind. Die meisten, wie beispielsweise Glimminge, Hüsen, Skåne oder Stegeborg in der Nähe von Norrköping, die stammen aber aus etwas späterer Zeit. Und andere, wie die Burgruine Åhus in Skåne, die sind zwar noch älter, da Skåne in dieser Zeit aber zu Dänemark gehörte, erzählt sie mehr über die dänische als über die schwedische Geschichte. Und deswegen bin ich über Åhus beispielsweise hinweggegangen. Ist aber auch wirklich eine sehr, sehr sehenswerte Burgruine hier und auch Glimmingehus beispielsweise, ebenfalls in Skåne. Superschön, Stegeborg, superschön, aber die stammen dann eben aus einer späteren Zeit, sind ungefähr so 100 Jahre später entstanden und da hat sie dann doch schon wieder einiges verändert im Reich. Kurz nach der Zeit, in der wir uns heute befanden, in dieser Zeit, also eben kurz nach dieser unruhigen Zeit, wo eben dann zum Beispiel Stegeborg auch errichtet wurde, da wird auch am Übergang von Ostsee zum See Mälaren auf einer Insel eine weitere Burg errichtet. Eine Burg, die Bedeutung haben wird. Die Burg Tre Kronor in Stockholm. Denn mit ihr beginnt ein ganz neues Kapitel schwedischer Geschichte. Ein Kapitel, in der das Land eine Hauptstadt haben wird. Dazu dann aber mehr in der nächsten Folge über die schwedische Geschichte, wo es um die streitenden Brüder aus dem Bjälbo-Geschlecht gehen wird und wo Nyköpings Hus im Fokus stehen wird, was ich vorhin schon gesagt habe, und wo es um die Gründung von Stockholm durch Birger Jarl gehen wird. Und ja, wo wir schon von so vielen Königen und Herrschern gesprochen haben, dann an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an die Kronprinzessin, die wahrscheinlich auch bald Königin von Schweden sein wird. Kronprinzessin Victoria hat heute Geburtstag. Sie wird 47 Jahre alt. Stort gratis. Ja, wenn du schon auf einer dieser Burgen warst, die ich heute vorgestellt habe, und wenn du da vielleicht irgendwas zu erzählen hast, spannende Geschichten oder wie es auch war, wie es vielleicht auch mit Kindern war, dann schreib gerne an elchkuss@elchkuss.de. Und wenn du noch eine weitere Burg kennst, die vielleicht auch aus diesem 11., 12. Jahrhundert, also aus dem frühen schwedischen Mittelalter, aus diesen unruhigen Zeiten, dann schreib auch diese gerne an mich. Ich freue mich da über jeden Tipp. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und heute einen schönen Sonntag. Ha det så bra. Vi hörs.
Elchkuss, der Podcast für Schweden.